Deutschlandfunk Kultur. Fazit.
Hubertus Knabe wurde ja im vergangenen September als Direktor der Gedenkstätte Hohenschönhausen gekündigt, und zwar wegen seines Umgangs mit Sexismus in den eigenen Reihen. Er polarisierte in seiner Funktion allerdings auch gewaltig. Den einen galt er als unerschrockener Aufklärer im Umgang mit der DDR, mit dem DDR-Unrechtsstaat. Den anderen war der Zugriff der Gedenkstätte zum SED-Regime zu undifferenziert. Und dann gab es auch noch Vorwürfe allzu großer Nähe zur AfD im Umfeld der Gedenkstätte. Soweit der Blick zurück. Es kommt ein neuer Helge Heidemeier, Historiker und Politikwissenschaftler, übernimmt den Direktorenposten im Herbst. Und am Telefon ist der Historiker Ilko Sascha Kowalczuk. Hallo und guten Abend.
Schönen guten Abend.
Bevor wir über die Neuberufung sprechen, Herr Kowalczuk, vielleicht mal ein paar Worte zum sogenannten Kulturwandel dort in Schönhausen, der in den vergangenen Monaten ja immer wieder von vielen Seiten gefordert worden ist. Also ein Kulturwandel, der sich vermutlich nicht nur auf Führungsstil und Umgang mit Sexismus bezieht, oder?
Naja, ich glaube, das ist zunächst vor allen Dingen damit gemeint, dass da ein neuer Führungsstil einzieht. Auf der anderen Seite verbinden natürlich viele damit auch die Hoffnung, dass eine etwas einer modernen politischen Bildung angemessenere Darstellung des SED-Unrechts erfolgt, was vor allen Dingen heißt, dass die Betrachter, die Besucherinnen der Gedenkstätte nicht konfrontiert werden ausschließlich mit einer Perspektive, sondern sich ihre Meinung selbst bilden sollen. Also das ist so ein bisschen so der Ansatz, und das ist ja auch das, womit die Deutung, die Hubertus Knabe vertreten hat, mit der Einseitigkeit so ein bisschen unter Kritik in den letzten Jahren gekommen ist.
Das haben Sie jetzt modern bezeichnet, beziehungsweise unmodern. Das ist wahrscheinlich diplomatisch ausgedrückt, oder?
Ja.
Okay, dann frage ich nochmal so nach. Also Sie würden sagen, der Zugriff auf die DDR-Geschichte in der Gedenkstätte Hohenschönhausen ist einseitig.
Naja, wissen Sie, man ist eigentlich in der politischen Bildung und in der Gedenkstättenpädagogik geht man davon aus, dass Menschen reif und klug genug sind, die sich eine Gedenkstätte anschauen, sie sich ihre eigene Meinung bilden und nicht immer wie mit einer Keule und einem Hammer alles eingetrichtert bekommen. Das hat man so ganz gerne in der DDR gemacht. Da musste klar sein, man geht in die Gedenkstätte und hat mit einem verordneten Bild wieder rauszukommen. Und in der Bundesrepublik, in einer pluralistischen, freiheitlichen Gesellschaft, geht man davon aus, dass die Besucherinnen sich ihr eigenes Urteil bilden sollen, dass man sie mit Fakten konfrontiert. Und auch, dass die Zeitzeugen ihre Geschichten erzählen, das, was sie natürlich in so einem Gefängnis an schlimmen Dingen erlebt haben. Das ist so jetzt mal einfach formuliert so der Konflikt, um den es da im Hintergrund auch immer ging.
Sie haben das selbst, glaube ich, mal Überwältigungsstrategie genannt. Mhm. Es geht darum, dass in dieser Gedenkstätte, so war es ja früher in vielen Gedenkstätten, tatsächlich nur auf die Opfer geguckt wird. Das heißt, es fehlt die Perspektive der Täter, ja?
Da geht es gar nicht so sehr um nur Opfer- oder nur Täterperspektive, sondern es geht gewissermaßen darum, die Authentizität des Ortes auf der einen Seite durch die Zeitzeugen und auf der anderen Seite durch wissenschaftliche Erkenntnisse abzusichern. Mhm. Und ein solcher Haftort, so ein Gefängnis, ist ja eigentlich schon ein starkes Dokument, was für sich alleine spricht. Und das muss man sozusagen dann eben kontextualisieren, wie Wissenschaftler sagen. Also einordnen in den historischen Kontext, einordnen in die Landschaft, einordnen in das System, in dem diese Haftanstalt, in dem Falle die SED-Diktatur, stand.
Aber wovon Sie da reden, das ist ja nicht nur Museumspädagogik beziehungsweise Gedenkstättenpädagogik, sondern letztendlich auch eine Frage der Ideologie, sage ich jetzt mal, oder der Sicht auf die DDR.
Ja, natürlich, aber da gibt es ja einen großen Konsens. Ja, der Konsens besteht ja jedenfalls in weiten Teilen der öffentlichen Meinung, dass wir es da mit einer Diktatur zu tun hatten, was auch ja eigentlich unzweifelhaft ist, mit einem Einparteiensystem. Und in einem solchen System bestimmte Herrschaftsmittel existieren, wie zum Beispiel die politische Justiz, zu denen eben solche Haftanstalten und solche Untersuchungsorte wie das Zentralgefängnis des Ministeriums für Staatssicherheit gehörten und in diesem Kontext sich das abspielte. Aber dazu gehört eben auch, dass auch solche Diktaturen nicht starr sind und dass natürlich das Haftregime und der Haftort zwischen 1955 und 1989 sich eben sehr verändert hat. Und wenn man nach Hohenschönhausen schaut, da muss man sagen, das war eher ein Modellhaftort, der in den 50er und frühen 60er Jahren unglaublich grauenhaft war in den 40er Jahren schon, ganz viel sozusagen unfassbare Verbrechen dort passiert haben. Und in den 80er Jahren waren da immer noch sehr viele unschuldige Menschen eingesperrt, das ist gar keine Frage, aber das Haftregime hat sich zum Beispiel extrem verändert und zwar aus einem ganz einfachen Grund. Das hat sich auch deutlich unterschieden von den Haftorten der Staatssicherheit in Cottbus oder in Gera oder in Frankfurt oder in Rostock, da waren die Verhältnisse viel schlimmer, weil hier klar war, dass der größte Teil der Häftlinge, die in Hohenschönhausen zeitweilig eingesperrt waren, über kurz oder lang in den Westen gehen würden. Und deswegen hat man versucht, sozusagen dort ein anderes Haftregime zu entwickeln, gewissermaßen, damit man nicht noch neue Propagandisten gegen das SED-Regime produziert, weil die ohnehin über kurz oder lang im Westen landen würden und dort dann erzählen würden. Das ist ja unter anderem auch übrigens ein Grund, warum die Haftbedingungen bei der Stadtsicherheit in den 70er und 80er Jahren, das werden Ihnen fast alle Zeitzeugen auch bestätigen, weitaus weniger schlimm waren als die Gefängnisse, die dem Ministerium des Innern unterstellt waren, wo viel schlimmere Haftbedingungen herrschten.
Jetzt war Hubertus Knabe ja seit 2000 Direktor dort und wir sind fast 20 Jahre weiter im Jahr 2019, was die Aufarbeitung der DDR betrifft, beziehungsweise ich frage Sie mal, sind wir 20 Jahre weiter?
Naja, ich habe immer so ein bisschen den Eindruck, das geht so in so einer Wellenbewegung. Man hat immer so anlässlich von Jubiläen so den Eindruck, hu, jetzt könnte so der große Durchbruch kommen. Das Wissen scheint sich verfestigt zu haben. Und dann kommen große Umfragen, dann kommen große Debatten und dann stellen wir fest, irgendwie sind wir wie in so einer Dauerschleife. Ja, so täglich grüßt das Murmeltier. Und wir fangen irgendwie wieder immer von vorne an. Also ich bin mir da nicht so sicher. Also die Debatte, die wir jetzt gerade erleben, anlässlich des 30. Jahrestags der Revolution und des bevorstehenden 30. Jahrestag der Einheit, scheint mir eher gewissermaßen wieder wie so ein Backlash zu sein, dass also die DDR-Verhältnisse eher wieder verharmlost werden und nun auf einmal wird ich sagen, also all das, was wir in Ostdeutschland jetzt erleben, hätte ausschließlich mit dem Transformationsprozess seit 1990 zu tun. Da kann ich mich auch bloß wundern, weil man kann Geschichte nicht so statisch auseinandernehmen und sagen, also das ist irgendwie, das gehört zu der Zeit davor und das danach und das ist prägender. Tatsächlich sind so Zäsuren, die wir gerne setzen, sind ja eigentlich nur Kartierungsmittel, mit denen wir uns Geschichte so in Häppchen machen, damit wir sie besser verstehen. Aber das, was uns prägt, interessiert sich nicht für unsere gesetzten Zäsuren, sondern uns prägt alles. Uns prägt die Geschichte vor 89, die Geschichte vor 45 und natürlich auch zunehmend die Geschichte nach 1990. Und insofern sehe ich das schon durchaus mit einer gewissen Besorgnis, dass die Diktaturgeschichte vor 1989 in der Öffentlichkeit zunehmend doch ihres Diktaturcharakters beraubt wird und irgendwie so eine Kuschelgesellschaft gezeichnet wird. Das war es auch nicht. Wir brauchen einen gesamtgesellschaftlichen Blick eben auch auf die DDR, die diktatorischen Elemente und die Diktatur betont, aber zugleich eben auch herausarbeitet, was viele Millionen Menschen in der DDR an die DDR gebunden hat. Und zwar über das Jahr 1989 hinaus. Und das alles müssen wir analysieren und müssen versuchen zu erklären, was viele Menschen nach 1990 dann umtrieb. Denn viele glauben nach 1990, zumindest in den 90er Jahren, haben das viele geglaubt, dass sie eben auch sehr viel verloren haben, als die DDR unterging. Mhm.
So, und was, um jetzt den Bogen zu schlagen, bedeutet das jetzt für Helge Heidemeier, den künftigen Direktor der Gedenkstätte Hohenschönhausen?
Also ich glaube, mit die Kommission, die das ausgewählt hat, hat eine sehr gute Wahl getroffen. Nun muss man natürlich ehrlicherweise auch dazu sagen, es gibt nicht so einen riesen Pool an Menschen in Deutschland, die für solche Positionen in Frage kommen. Also es ist nicht so, dass man da jetzt irgendwie so Hunderte zur Auswahl gehabt hätte. Die Idealfigur wäre eine ostdeutsche Frau gewesen, aber die gab es nicht. Und mit Helge Heidemeier hat man jetzt einen sehr, sehr profilierten Wissenschaftler, der auch eine große Gedenkstättenerfahrung hat. Und der, das kann ich aus eigener Erfahrung, meiner langjährigen Zusammenarbeit mit Helge Heidemeier nur sagen, vor allen Dingen ein gutes Händchen hat solche ja auch durchaus diversen, komplizierten Gruppen von Wissenschaftlern, von Gedenkstättenpädagogen, von Zeitzeugen zusammenzuhalten. Und dann wird diese wichtigste Gedenkstätte für die kommunistischen Verbrechen in Deutschland, hoffe ich, und das hoffen, glaube ich, ganz viele, wieder in ruhiges Fahrwasser kommen und ein wichtiger Anker in der Aufarbeitungslandschaft darstellen.
Ingo Sascha Kowalczuk, Historiker mit Schwerpunkt DDR-Geschichte über die Gedenkstätte Hohenschönhausen und deren Berufung von Helge Heidemeier zum neuen Direktor. Vielen Dank, Herr Kowalczuk.
Ich wünsche Ihnen eine gute Nacht.